Rohil und ich sprechen heute über die Techno-Community und Rohils Weg.
Bei RQ sind meine Initialien, Rohil Gadri und VX für Version X. Also ich beschreibe immer meinen Musik-Mixing-Style als groovy, melodic, hypnotic, techno. Sich auslassen können mit der Musik, sich zusammenfinden. Das Hypnotische für mich ist, das Psychedelische bzw. das Hypnotische ist für mich auch sehr wichtig.
Mangai, der Community-Podcast für queere südasiatische Perspektiven. Mit eurem Host Abhilashen und raw, sliced and spiced Content.
Okay, los geht's. Ready?
Ready.
Okay, herzlich willkommen zu einer weiteren Mangai-Folge, nämlich in der zweiten Staffel, die fünfte Folge. Wir erwachen so langsam aus unserer Hibernation-Zeit, dem Winterschlaf, denn selbst in Berlin oder in Deutschland hat der Frühling so langsam Einzug gehalten und mit meinem heutigen Gast ist nämlich ein DJ und Producer aus Frankfurt. Welcome, Rohil. Rohil und ich sprechen heute über die Techno-Community und Rohils Weg darin und sowie auch ihre Beobachtungen in der Szene aus einer queeren und südasiatischen Diaspora-Perspektive. Und ich glaube, dass du auch mein zweiter oder sogar so halb Third Guest aus Frankfurt bist. Es ist auch irgendwie interesting zu beobachten. Rohil, du hattest ja auch schon ein ereignisreiches Wochenende kürzlich gehabt und du hast nämlich einen Gig jetzt bei der Gegen in Berlin, einer der bekanntesten queeren Techno-Party-Reihe gespielt. Wie war denn dein Auftritt und wie bist du gerade hier?
Erstmal vielen Dank für die Einladung, dass ich hier sprechen darf und dabei sein darf bei der Mangai-Serie. Und das Wochenende war sehr erlebnisreich. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Performance und habe sehr gutes Feedback bekommen insgesamt. Falls ihr Gegen nicht kennt, Gegen ist eine sehr queere und sehr offene Community. Und aus meiner Perspektive ist es eine Community, die ich so noch nicht kennengelernt hatte in der Techno-Szene. Wo auch immer ich jetzt gewesen bin. Es ist sehr offen, es ist sehr herzlich, es ist sehr friedlich. Menschen achten auf Personal Boundaries und Spaces und achten auf Consent. Das ist sehr, sehr, sehr groß geschrieben dort. Es gibt ein super Awareness-Konzept und die Performances, die dort stattfinden, laufen von Musik, von DJs bis hin zu Dances und verschiedenen wie soll ich sagen?
So Show-Darbietung. Ich glaube, ich hatte auch einen Friend, die dort eine Pole-Performance zum Beispiel auch hatten.
Genau, richtig. Du hast halt verschiedene künstlerische Performances, die du dort genießen kannst. Und dieses Wochenende war fantastisch.
Okay, cool. Und das war dein erster Auftritt dort jetzt auch im Rahmen dieser Party, oder?
Es ist mein zweiter Auftritt gewesen bei Gegen, tatsächlich. Ich hatte im Januar für Gegen im KitKat auflegen dürfen und jetzt das erste Mal im Revue Südost auch für Gegen.
Nice. Herzlichen Glückwunsch zu dem Auftritt und schön, dass du so eine wholesome Experience hattest.
Dankeschön.
Und auch der Name, mit dem du angekündigt worden bist, lautet ja RQVX. Kannst du vielleicht erzählen, was es mit diesem Kürzel-Akronym auf sich hat und wofür das steht?
Natürlich. RQVX wird im Englischen ausgesprochen, und zwar RQ sind meine Initialien, Rohil Gadri, und VX für Version X. Ah. Und zwar habe ich mir das so überlegt gehabt, die Version X ist quasi die Version, die in Vergangenheit existiert hat, die gerade im Präsens existiert und auch in der Zukunft existieren wird. Allerdings ist es auch eine Art etwas Mathematisches, weil X ist etwas Unbekanntes, weil wir wissen nicht, wie die Zukunft sein wird, und dementsprechend habe ich mir das so überlegt gehabt.
Okay, da steht ja ein ganzes Konzept dann hinter.
Genau.
Und auch als ich das Skript für unser Gespräch verfasst habe, ist mir dann bei der Recherche aufgefallen, dass dein Set in einer Resident Advisor-Beschreibung als Psychedelic Techno aus Frankfurt beschrieben wurde. Mhm. Was soll man sich darunter konkret vorstellen? Also wie würdest du das unseren Zuhörern beschreiben?
Also ich beschreibe immer meinen Musik-Mixing-Style als groovy, melodic, hypnotic, techno. Und zwar mag ich es, wenn es treibend ist, dass die Menschen Flow haben, wo sie einfach sich auslassen können mit der Musik, sich zusammenfinden. Das Hypnotische für mich ist, das Psychedelische bzw. das Hypnotische ist für mich auch sehr wichtig, weil so habe ich auch persönlich zur elektronischen Musik einen Draht gefunden gehabt. Denn wir alle versuchen, zumindest aus meiner Perspektive, irgendwie weiterzukommen. Und das Hypnotische bzw. Psychedelische ist etwas, was für dich im Inneren dann etwas bewirkt und im besten Falle was Positives bewirkt. Und natürlich zählt die Intention auch von dem Künstler oder Künstlerin, die die Performance dann hat beim Auflegen, wie du die Gefühle dann...
Channels.
Genau, richtig. Ja. Das, was du gerade fühlst oder was du halt mitgeben möchtest, das wird rübergebracht und es ist immer, immer schön, wenn dann die Crowd das auch spürt und fühlt, was du für eine Reise oder was du für ein, was du für eine Story einfach mitgeben wolltest jetzt in dem Moment.
Ja, okay, das hilft schon mehr, sich was darunter vorstellen zu können. Ich dachte erst, es wäre so ein, wirklich so ein Subgenre vielleicht, was ich einfach bisher noch nicht kannte. Aber danke fürs Klären. Ich denke gerade daran noch einmal zurück, wie wir uns das erste Mal begegnet sind. Das war nämlich damals beim Netzwerktreffen der Awareness Akademie in Berlin, also ein Projekt von der Clubkommission, einer Interessensvertretungsorganisation der freien VeranstalterInnen und Kollektive, die hier in Berlin halt ansässig ist. Und du bist damals sogar extra aus Frankfurt angereist. Und da kamen wir ja, glaube ich, auch so ins Gespräch. Und ich erinnere mich, dass es damals auch eher so war, dass du ja auch hobbymäßig angefangen hast, so, aber dass in dem Zeitabschnitt sozusagen auch deine Passion zur Technomusik ernsthafter verfolgt werden sollte, dass du dir selber mehr da auch sozusagen invested warst. Und ich habe regelmäßig dann auf deine Social Media Accounts oder Kanälen dann auch gesehen, dass du viel Content von Home Sessions sozusagen veröffentlicht hast mit deinen Tracks und CDJs. Und im Januar habe ich dann sogar deinen ersten Post bei dem Hörset dann gesehen. Im Januar war das, glaube ich. Da frage ich mich so, wie kam es denn dazu, dass das alles so dann Fahrt angenommen hat? Ich meine, das war ja auch so Post-Pandemic oder so, als die ersten Lockerungen dann auch wieder so waren. Wie hast du denn angefangen? Was waren so die Beweggründe?
Also, ich müsste hier etwas weiter ausholen und ich versuche das so kurz und knapp zu halten.
Sehr gut.
In der Grundschule ging es schon los mit der Musik, und zwar in meiner Grundschule hatten die Lehrer die Auswahl gehabt, in welche Seite die Schüler getriezt werden sollen, sage ich mal. Und in meiner Klasse war es Musik, und deswegen mussten wir Schüler dann ab der ersten Klasse Blockflöte lernen, und das fand ich super. Wir haben dann Blockflöte gelernt von der ersten bis zur vierten Klasse.
Die gute Blockflöte.
Genau, haben Orchester gemacht, Xylophon gelernt, waren dann in verschiedenen Shows auch, und es ging dann weiter in der fünften und sechsten Klasse in verschiedenen Orchester-Performances. In Frankfurt war das, in der Grundschule und dann im Gymnasium. Wir sind dann umgezogen zu einem kleinen Suburb in Richtung Darmstadt von Frankfurt. Egelsbach heißt der Suburb. Und da habe ich mich dann etwas weiter mit Kunst beschäftigt, also mit Malen und Musicals und Theater, und habe da Verschiedenes ausprobiert und habe mich da auch super wohl gefühlt. Es war quasi mein Safe Space, weil ich einfach meine Gefühle anders wiedergeben, ausdrücken konnte. Und allerdings konnte ich das nicht weiter verfolgen, weil ich nicht den emotional und nicht den finanziellen Support hatte damals, weshalb ich dann Languages and Business Administration studiert habe, quasi Chinesisch und BWL mit interkultureller Kommunikation. Habe mich da weitergebildet, habe dann Vollzeit gearbeitet, 5 Jahre knapp. Und ich wusste allerdings schon immer, dass ich nicht im Büro arbeiten möchte und was Künstlerisches machen muss. Allerdings haben mir eben die Instrumente gefehlt gehabt. Und als ich das dann quasi hatte, habe ich dann den Weg eingeschlagen in die Musik und mich dann mit der elektronischen Musikszene beschäftigt, weil ich das super genossen habe, einfach diese Community, den Zusammenhalt, Menschen achten aufeinander, es wird nicht irgendwie schief geschaut, weil du jetzt irgendwie was Uncooles anhast oder weil du aus einer anderen andere Hautfarbe hast oder Sexualität hast oder Religion hast oder wie auch immer. Es ging um den Mensch selbst, zumindest sehe ich das so, und das ist für mich ganz wichtig gewesen. Habe mich dann entschieden gehabt, meinen Vollzeitjob zu verlassen, und habe mich dann headstrong in die Musik eingelebt, wo wir uns dann auch getroffen haben in Berlin bei der Club Commission, und im Awareness-Meeting. Und dann ging es halt weiter. Ich habe mir dann einfach gedacht, ich fange jetzt einfach an, irgendwie muss ich anfangen, und habe dann einen Social-Media-Kanal erstellt und habe da Sachen hochgeladen, habe dann viele Veranstaltungen besucht, Künstler, Künstlerinnen kennengelernt, Veranstalter kennengelernt, und eins nach dem anderen kam das dann nach und nach, dass du dann eingeladen wurdest, hier einen Auftritt zu machen. Und ich kann mich noch ganz genau erinnern, mein erster offizieller und public Auftritt war in Berlin in der Bar. Die Bar heißt Dream Baby Dream. Und ich bin bis heute immer noch super dankbar für Chiara, die Freundin von mir, sie mich eingeladen hatte, dort aufzulegen. Und dann ging das quasi los. Es ging recht schnell tatsächlich, muss ich sagen, wie ich Gigs dann bekommen habe, durch verschiedene
Networking,
richtig, genau. Und auch super tolle Menschen kennengelernt habe, die ich auch heute Freunde nennen kann, weil sie auch bereit sind, mir zu helfen, beziehungsweise wir uns gegenseitig helfen können aus verschiedenen Ecken und Erfahrungen aus unserem Leben. Und für mich, weshalb ich Musik tatsächlich dann auch angefangen habe oder Kunst machen wollte, ist als South Asian Person in der europäischen Welt, sage ich jetzt mal, erfahren wir verschiedene Arten von Diskriminierung. Und aus meiner Perspektive ist es nicht so schön gewesen, sehr viel unterschiedliche Diskriminierung zu erfahren, nicht nur von Mitmenschen, die Schüler waren, sondern auch von Lehrern und von Institutionen und bis hin zu, ja, also von unten bis oben, ganz war alles dabei. Und als Mensch war das für mich halt nicht in Ordnung, und ich fand es einfach ganz schlimm, weil ich bin nicht die einzige Person, die das widerfahren hat, davon bin ich überzeugt. Wobei ich auch sehr lange überlegt habe, ob ich mir das einbilde, weil mir meine Umgebung gesagt hat, dass ich das anders wahrnehme und nicht denken sollte. Bis ich festgestellt habe, dass ich dass meine Gefühle doch echt sind und dass das nicht so okay ist. Und aus meiner Perspektive als Person, die Emotionen wiedergibt durch Kunst, hast du einfach eine größere Plattform, um Menschen zu erreichen, um auch die richtigen Menschen zu erreichen, beziehungsweise auch die Menschen zu erreichen, die vielleicht ganz anders denken. Aber dadurch, dass sie dann eine Person wie mich dann sehen, eine südasiatische queere Person, die auch eine Plattform hat, jetzt mittlerweile durch tolle Menschen und Opportunities, dass das das Menschenbild dann auch verändert, beziehungsweise auch einfach die Voreingenommenheit, ja, und die Vorurteile einfach zu beseitigen.
Aber das sind ja auch gerade so Dinge, die wir teilweise auch internalisiert haben, weil unsere Umgebung, entweder weil es halt vorher nicht gegeben hat, sich so identitätsstiftend mit Rollenvorbildern oder so gesehen zu fühlen oder dass Dinge möglich sind. So. Aber ich glaube, das ist ja auch die Herausforderung der ersten Generation, oder das ist ja auch oft das Thema, worauf ich dann auch mit meinen Guests in den verschiedenen Folgen bisher ja auch zu sprechen gekommen bin. Aber was mich auch nochmal da interessieren würde, okay, wir sprechen ja gerade auch so aus vielen migrantischen oder aus migrantischen Communities kommt ja auch so diese verbreitete Annahme, dass so alles auf die Bildungskarte und vor allen Dingen auf eine perspektivische zukünftige Sicherheit irgendwie gesetzt werden soll. Und das hast du ja auch beschrieben mit, dass du dich dann ja auch für BWL mit Sprachqualifikation Chinesisch sozusagen entschieden hast, um diese Spannung irgendwie rausnehmen zu können. Aber gleichzeitig hast du ja in deinem Heranwachsen in Frankfurt trotzdem einen Zugang zu dieser Musikszene ja gefunden, die für dich sehr identitätsprägend war, mit ihren Versprechen von auch so Selbstverwirklichung, Freiheit und Gleichgesinnte treffen zu können. Und da würde mich auch nochmal so interessieren, was so dein Vergleich oder Resümee ist von, also wir sind jetzt gerade hier in Berlin, wo wir aufnehmen, also auch eine Hochburg der elektronischen Musik oder Techno-Musik vor allen Dingen, aber FFM, Manhattan, vor allem Rhein-Main oder die Neckar-Region hat ja auch eine sehr traditionsreiche Techno-Geschichte mit dem Robert Johnson in Offenbach zum Beispiel. Ich war sogar Anfang meiner 20er öfters mal im Jahr auch für Festivalproduktion oder sowas dort und habe auch diese Venues besucht. Wie war das denn für dich, als du dort aufgewachsen bist und dort unterwegs warst, wenn du das mit so Berlin vergleichst? Mhm. Und hast du, ja, vielleicht kannst du ja aus deinen Erfahrungen teilen.
Mhm. Also aus meiner Erfahrung ist es so, dass ich ganz jung mit 17 in die elektronische Musikszene gekommen bin. Allerdings, ja, es ist für mich auch fein, das zu erwähnen und auch öffentlich zu machen. Ich hatte einen kleinen Unfall mit Konsum und bin dann, musste mich dann quasi aus der Szene entfernen, was ich sehr schade fand. Allerdings fand ich es auch okay, weil ich halt einfach diese Erfahrung gemacht hatte und mich dann halt einfach davon nicht beeinflussen lassen durfte auch von der Familienseite her. Und erst seit März 2018 bin ich tatsächlich in Berührung gekommen mit den Clubs dann auch näher, weil ich dann auch öfters mehr ausgegangen bin durch meinen Partner, weil die Person ist auch schon etwas länger in der elektronischen Musikszene unterwegs gewesen. Ich habe dann gesehen, du kannst es auch mit Verantwortung machen und auch mit Responsibility, also quasi auch einfach bewusster. Und ja, ich habe dann direkt den Vergleich gehabt, weil wir dann in Frankfurt viel ausgegangen sind und auch in Berlin. Und klar, es ist, die Atmosphäre ist ganz anders. Es ist nicht zu vergleichen. Also ich vergleiche generell ungerne. Allerdings in dem Zusammenhang, die Crowd ist einfach anders. Die Menschen sind anders gepolt, sie sind anders aufgewachsen, sie haben andere Mentalität. Allerdings, nichtsdestotrotz gibt es auch in Frankfurt viele Menschen, die auch die Techno-Mentalität haben, die ich auch gerne mag, dieses Offene und alle sind gleich und wir sind herzlich und wir achten aufeinander. Das hast du nicht so viel dort, muss ich sagen, wie jetzt hier in Berlin. Nichtsdestotrotz hast du es und es ist auch schön, dass ich das da jetzt auch gefunden habe in dem Club Freud, wo ich regelmäßig auflegen darf. Und der Club hat auch ein tolles Awareness-Konzept und haben auch ihre eigene Club Bizarre, ist ja ihre queere Veranstaltungsreihe, wo ich jetzt auch Resident-DJ bin und öfters auch auflegen darf. Tatsächlich könnte ich jetzt auch schon erwähnen, ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon erwähnen soll oder erst zum Ende hin. Ich habe jetzt auch die Möglichkeit erhalten, meine eigene Veranstaltungsreihe im Club Freud.
Oh wow, okay, Promoter also now.
Ja, ich habe lange überlegt gehabt, ob ich das überhaupt machen möchte oder nicht. Aber ich dachte mir, wenn ich jetzt schon die Möglichkeit bekommen habe, es zu machen, ohne Risiko und ohne irgendwie Profit, also es ist quasi eine Non-Profit-Veranstaltung. Und die Kickoff-Veranstaltung findet jetzt am 28. April im Freud statt. Und ich widme sie südasiatischen Künstler, Künstlerinnen und habe dafür Menschen mit südasiatischen Wurzeln eingeladen, in Frankfurt aufzulegen, um einfach die Plattform zu bieten, damit halt unsere Underrepresentation ein bisschen, ja,
geschmälert wird. Aber cute, congrats.
Dankeschön.
Also wenn ich da bin, bin ich auf jeden Fall am Start. Sag nochmal Bescheid. Oder wir werden es auf jeden Fall auch nochmal reposten und verlinken entsprechend.
Gerne.
Was mich auch dazu führt, vielleicht noch so zu dem Zusatz, also du hast ja gerade beschrieben, wie du diese Spaces damals wahrgenommen hast. Mhm. Ich meine, du hast Bezüge ja nach Pakistan oder der Urdu-sprechenden Gemeinschaft und soweit ich weiß, gibt es in Frankfurt und auch der weiteren Umgebung eine relativ große südasiatische Community. Mhm. Ich meine, hast du denn Peers, also gleichaltrige Menschen in diesen Clubräumen damals auch gesehen oder erlebt oder wie ist so da deine Erinnerung zu?
Tatsächlich sehr wenige bis fast niemanden. Und es ist so gewesen, dass wenn du jemanden gesehen hattest, zumindest war das bei mir damals auch so, mittlerweile ist es bei mir ganz anders, bist du nicht aufeinander zugegangen.
Ja, das ist so eine Vorsicht.
Ja, es ist so eine Vorsicht, weil du wächst halt ganz anders auf, du hast diese Vorurteile gegenüber anderen eigentlich gleichen Menschen mit dem ähnlichen Hintergrund, aber denkst dann, okay, ja, was denkt die Familie?
Und es ist die Angst vor dem Shared Trauma, I think.
Ja, richtig, ja.
Voll.
Mit, ja.
Aber da müssen wir halt entgegenwirken oder auch so, glaube ich, Möglichkeiten schaffen oder gerade so Veranstaltungsräume, wo man vielleicht von diesen Ängsten absieht. Und das passiert ja jetzt auch langsam und das ist voll schön. Mhm. Ich habe auch bei meiner Recherche übrigens gesehen, dass du in so Musik-Community-Aktivitäten mit einem in Karachi-based Record-Label zusammengearbeitet hast, Cape Monster Records and Friends.
Genau.
Das ist, ist es ein Podcast-Format oder eine Serie, die ich zumindest da auf deinem Linktree gesehen habe? Wie hast du denn da zusammen mit ihnen gearbeitet oder in welcher Art und Weise hast du da mitgewirkt?
Mhm. Tatsächlich ist es jetzt ich ziehe dieses T-Shirt sehr gerne an.
Beschreib mal, was du da anhast.
Ich habe ein T-Shirt an mit dem Boiler Room Pakistan Logo. Yeah. Und zwar, tatsächlich wusste ich gar nicht, dass ein Boiler Room in Pakistan stattgefunden hat. Erst nach etwa einem Monat habe ich das davon herausgefunden, weil eine Künstlerin aus London das geteilt hatte und ich habe das dann gesehen und dann da war ich erstmal total verblüfft, weil ich damit nicht gerechnet hatte, dass ein Boiler Room in Pakistan stattfinden würde. Allein weil das Land, ich meine, da muss ich glaube ich nicht viel zu erzählen, das Land ist etwas verschlossen, ausschließlich wahrscheinlich wegen der Religion. Und ja, als ich das gesehen habe, habe ich...
Also gerade muslimisch geprägte Gesellschaftsform.
Genau, richtig. Und ich bin auch damit aufgewachsen. Musik ist nicht erlaubt und Tanzen nicht und so weiter. Und deswegen war ich sehr happy, als ich das gesehen hatte. Und ich habe dann etwa 9 Personen in Instagram geschrieben, die daran teilgenommen hatten. Und ich war super überrascht, dass jede Person tatsächlich auch geantwortet hat. Weil ich hatte natürlich auch etwas Angst, wie sie mich als Person wahrnehmen, als queere Person in Social Media. Und die waren super herzlich. Und so habe ich dann Kontakt aufgenommen mit denen. Und Daniel ist die Person, die Cape Monster Records mit seiner Frau oder Freundin, ich bin mir nicht sicher, zusammen managt. Und ich habe dann die Möglichkeit bekommen gehabt, für sie einen Podcast zu mixen, was ich super gerne gemacht habe. Mhm. Und wir stehen in Kontakt und es ist ein Record-Label auch. Sie veranstalten, soweit ich weiß, auch Veranstaltungen in Südasien und haben auch eine Compilation in Bezug auf die Flutung erstellt gehabt für Fundraising und sind da sehr aktiv in der Szene, würde ich jetzt sagen. Und ich bin froh, dass ich mit diesen Menschen jetzt Kontakt habe, weil ich muss sagen, ich bin jetzt seit knapp 21 Jahren nicht mehr in Pakistan gewesen, aus verschiedenen Gegebenheiten und bin jetzt auch mittlerweile immer mehr dran, da hinzureisen, weil ich dort einfach das mit erwachsenen Augen und mit meinen neuen Erfahrungen einfach erfahren möchte und dort mitwirken möchte. Und
so there is an inner calling, so.
Also ja, das heißt,
perspektivisch würdest du gerne diese Kollaboration oder mit einer lokalen Szene oder diesem Netzwerk gerne intensivieren, vielleicht auch in Lahore oder Karachi. Das wäre auch so meine nächste Frage gewesen. Und auch jetzt, wo du es angesprochen hast, Bezug auf die Flutkatastrophe, die letztes Jahr in weiten Teilen Pakistans ja auch die ganze Bevölkerung ja auch betroffen hat und eine direkte Folge des Klimawandels ja auch ist. Mhm. Wie beobachtest du denn die Situation? Weil ein halbes Jahr später hört man jetzt so in den Mainstream-Medien nicht mehr so viel davon. Mhm. Aber genau, was ist denn so dein Take darauf hin? Und was denkst du, was du mit deiner Arbeit oder auch in dieser Kollaboration mit Musik zum Beispiel, mit diesem Record-Label dazu beisteuern kannst oder beiträgst?
Also ich bin sehr entsetzt gewesen und sehr traurig, als ich gesehen habe, was dort passiert ist. Nicht nur wegen der Naturkatastrophe, sondern auch wie es in der Welt wahrgenommen wurde, da ich das Gefühl bekommen hatte, dass Menschen in der Welt einfach es nicht gebockt hat, so in dem Sinne. Denn das Land ist über 30 Millionen, also es ist fast ein Drittel, mehr als ein Drittel als in Deutschland, sind davon betroffen gewesen. Und es wurden, ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, aber es sind einige, es wurde viel gespendet, aber auch nicht genug. Und es gab sehr wenig Awareness. Deswegen habe ich auch selbst was auf Instagram, auf meinem Social-Media-Kanal geteilt gehabt, um einfach Awareness zu schaffen. Und auch da die Response-Rate war verglichen einfach weniger. Und ich führe das halt einfach darauf zurück, dass Menschen gegenüber dem Land Pakistan einfach
Vorbehalte
haben.
Und vor allen Dingen auch nochmal, dass es halt außerhalb des Westens ja auch so, für wen ist es dann relevant oder betrifft uns das direkt? Das sind ja die typischen Verwertungslogiken in so einem medienkapitalistischen Nachrichtensystem ja auch, ne?
Ja.
Nee, also ich meine, ich kann da voll relaten, als auch damals zum Beispiel die Wirtschaftskrise Sri Lanka ja auch lahmgelegt hat, wie lange darüber berichtet wurde, und die Menschen leiden ja bis zum heutigen Tag darunter. Und da fragt man sich dann auch so, okay, diese ganzen Weltgemeinschaftsgremien, Organisationen, inwiefern sie dann wirklich da einschreiten oder einstehen dann, wenn ganze Nationalstaaten dann sozusagen bröckeln. Mhm. Vor allen Dingen Pakistan ist ja das fünftbevölkerungsreichste Land der Welt. Mhm. So, und trotzdem lebt über 40% der Bevölkerung unter der Armutsgrenze. Und also diese Folgen sind verheerend. Und von wem verursacht wieder? Also dass diese Klimaemissionen dazu diesen extremen Wetterphänomen führen. Also es ist nochmal so ein ganz eigenes Thema für sich, aber total wichtig, dass wir trotzdem in der Diaspora diese Verbindung dazu halten und auch eine Awareness in unseren Wirkkreisen auch nochmal schaffen. Also es gibt hier in Berlin zum Beispiel die Initiative Critical Pakistan, die dazu auch ganz viel arbeitet und lokal, grassroot-mäßig so aktivistische Events, Screenings, Talks und sowas organisiert. Mhm. Aber es ist halt noch sehr klein. Ja. Aber ich glaube, es ist trotzdem der Wille und auch so die Solidarität, die wir community-übergreifend irgendwie dann zeigen müssen, dass wir füreinander dort auftauchen und auch dann dabei sind. Mhm. Das war für mich zum Beispiel auch wichtig, dann bei diesen Gesprächen oder auch bei diesen Screenings oder sowas dabei gewesen zu sein. Mhm. Ja, vielen Dank. Ich habe noch die Frage zu dem Boiler Room Set, nämlich weißt du, wer das denn oder welche Künstlerin aus London das war, die das bei dir auf die Timeline gespielt hat?
Mhm, ja, sie heißt Kuntia. Okay. Ihr Real Name ist Kiyomi. Mhm. Und ich habe sie letztes Jahr auf dem Flash Queer Festival getroffen gehabt. Und wir haben uns gut
verstanden. In UK oder wo
war das? In UK war das, genau. 40, 50 Minuten von London entfernt war das. Ja. Und sie hat dort aufgelegt gehabt und danach haben wir einfach eine gute Zeit verbracht gehabt und sie hat das dann auf Instagram geteilt und ich war super happy, dass sie das gemacht hat, weil ich hätte sonst vielleicht gar nicht davon erfahren, zumindest nicht so früh vielleicht. Und so hat sich dann die Connection gebildet und es war ein sehr wichtiger Moment für mich.
Music Connects, I guess. Ich erinnere mich. Also Nabia Iqbal und Manara sind die beiden, die ja auch da sehr engagiert sind und gerade auch als Menschen mit Bezügen zu Pakistan, auch in der aus der UK-Diaspora da sehr aktiv auch dran gearbeitet haben. Deshalb habe ich auch den ersten Boiler Room in Pakistan schon recht, sogar mit Ankündigung noch mitbekommen. Mhm. Und das ist auch total verblüffend zu sehen oder schön auch zu sehen, dass das ermöglicht wird oder dass sich dann so lokale Kreative sich diese Plattform selber schaffen. Mhm. Was ich aber auch irgendwie interesting finde oder gerade für uns in Bezug auf so eine Diaspora-Gemeinschaft in diesen kreativen Bereichen sehe, ist 2021 im September gab es zum Beispiel von dem Online-Music-Magazin und Plattform Mixmag eine ganze Ausgabe, die Künstlerin aus Südasien sozusagen dedicated war oder sich damit auch beschäftigt. Und Nabia Iqbal, die eine britisch-pakistanische DJ-Produzentin, Forscherin und auch Radio-Host ist, also einer meiner Favorites auf NTS auch, war die Chef-Guest-Editor-Person. So. Also es ist sehr UK-spezifisch nochmal, vor allen Dingen halt, weil die größte subkontinentale Diaspora-Gemeinschaft und ihre Visibility ja auch dem der Kolonialgeschichte geschuldet ist, dort halt in anglophonen Ländern lokalisiert ist. Mhm. Aber der Traum wäre es irgendwie, dass wir vielleicht auch so Dinge selber hier schaffen könnten, so Eventserien. Aber das passiert vielleicht mit so einer Veranstaltung, die du machst in Frankfurt, mit so einem South Asian Hangout, den wir im Oktober letzten Jahres gemacht haben. Mhm. Und das sind halt so popkulturelle Formate und auch so Dinge, mit denen wir diese Geschichten ja selber erzählen und auch archivieren irgendwo. Mhm. Und ich finde, das ist total das Potenzial, auch nochmal so ein neues Bewusstsein und auch so eine neue Connection dazu zu schaffen. Mhm. Wie beobachtest du denn so die Entwicklung in der elektronischen Musikszene in Bezug auf halt queere South Asians oder BIPOCs halt in Deutschland zu sehen? Mhm. Also wenn es um das Deutschsprachige geht, also dieser Community-Podcast beschäftigt sich ja gerade damit auch so vordergründig. Mhm. Und mich würde es interessieren, was du so in deiner Zeit jetzt hier beobachtet hast.
Ja, also aus meiner Perspektive würde ich sagen, dass ich als Person davon profitiere, ein underrepresented Artist zu sein mit South Asian Origin und Queer. Was natürlich nicht heißt, dass ich das nicht verdiene. Nichtsdestotrotz sehe ich nicht viele andere oder weitere South Asian Artists auf Lineups. Und das ist schlichtweg der Grund gewesen, weshalb ich mein Kickoff-Event mit südasiatischen Künstler, Künstlerinnen veranstalten wollte. Es ist nicht gewollt, dass ich jede Veranstaltung so handhaben möchte. Ich möchte auch unterschiedliche Künstler, Künstlerinnen einladen mit verschiedenen Backgrounds. Aber jetzt das Kickoff-Event war für mich einfach klar, ich muss das machen, weil sonst, warum mache ich überhaupt das, was ich mache? Und das war dann für mich ganz klar. Ja, es ist, es bewegt sich viel, es tut sich viel in verschiedene Richtungen. Es wird inklusiver für Menschen mit verschiedenen Backgrounds und das finde ich sehr schön zu sehen. Nichtsdestotrotz ist das halt auch nur die Welt, die ich jetzt sehe, weil das sind auch die Bereiche in der Community, die ich gerne dann auch supporte und auch hingehe von persönlich. Aber es gibt natürlich, ich meine, das ist wahrscheinlich, weiß ich nicht, in Prozent, würde ich jetzt einfach mal sagen, 5 oder 10 oder 20% vielleicht von dem gesamten Universum der elektronischen Musikszene, wo halt überhaupt nicht drauf geachtet wird und einfach, ich sag mal, der Business-Techno oder halt der Kapitalismus im Vordergrund steht, als jetzt Menschen eine Plattform zu bieten, die es verdient haben.
Okay, so. Was würde denn dann dein konkreter Wunsch sein für die Zukunft einer queeren Brown Community hier im Musikbereich für dich?
Ich denke, es ist sehr schwer in Worte zu fassen tatsächlich, weil ich mag es auch nicht so, wenn irgendwie etwas so extrem nach einem Schema dann geht, weil es ist dann auch wieder irgendwie so ein bisschen exklusiv. Ich würde einfach gerne wollen, dass es natürlich in die Richtung wächst, dass halt einfach alles willkommener wird, alles ist akzeptiert und es wird einfach so eine Grundmentalität geschaffen, dass dann einfach diese Barrieren weg sind, weil du hast mittlerweile oder aktuell immer noch viele Barrieren, die ich persönlich auch sehr oft spüre, wenn ich irgendwo unterwegs bin und das ist etwas, was ich sehr gerne verändern wollen würde. Und es gibt viele Menschen, die das machen wollen. Und das finde ich schön, diese Menschen auch kennengelernt zu haben.
Also es ist noch ein weiter Weg bis dahin, aber wir machen die Anfänge dafür mit Gesprächen, die wir so führen, mit Veranstaltungen, die du jetzt planst. Und ich bin gespannt, was die Zukunft noch bringt und was du noch so auf deiner Timeline dann so präsentieren wirst. Vielleicht bist du ja demnächst dann in Karachi und wirst dann ein Set spielen und das sehe ich dann. Das ist auf jeden Fall ein Dream von mir. Vielen Dank, Rohil. Ich wollte mich dafür bedanken, dass du so viele Einblicke in deine Szene und auch so in deine künstlerischen Bestrebungen so uns gegeben hast. Wir packen euch auf jeden Fall die verschiedenen Links von den Events und von den gesprochenen Initiativen oder Gruppen auch nochmal in die Shownotes. Hört euch gerne auch nochmal die letzten Folgen auch an. Ich wollte vorab nochmal, wenn wir diesen Podcast aufnehmen, darauf hinweisen, dass im Mai wir als Mangai-Format bei Corientation dabei sind, bei Corientations 15-jährigem Jubiläum und als Teil der Ausstellung zu verschiedenen asiatisch-diasporischen Initiativen in Berlin dabei sein werden. Und vor allen Dingen wird es auch Updates bis dahin geben zu unserer Community-Event-Reihe, dem South Asian Hangout. Demnächst, also stay tuned. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Danke, Rohil, und bis bald.
Vielen Dank.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Das war der Mangai-Podcast. Jingle bei Nida Sanai von Kuseng Production. Schnitt und Sound bei Mango. Moderation, Konzept und Redaktion von mir, Abhilashen Balamurthy.